Wie würde Gott eigentlich wählen? Oder anders gefragt, wie möchte Gott, dass wir uns bei dieser Wahl verhalten? Und ich bin ehrlich, ich musste mich ein bisschen für dieses Thema durchringen. Ich bin normalerweise privat niemand, der da wirklich viel und ich muss auch zugeben, gerne über Politik redet. Es sind jetzt 7 Jahre, wo ich es auch geschafft habe, nicht eine Predigt über Politik zu halten. Und es hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass meine Erfahrung ist, je mehr du Politik zum Thema machst, desto mehr provozierst du auch Streit. Und auf Streit hatte ich nicht so viel Lust, gerade in Gemeinde. Da dachte ich, gibt es genügend Themen, über die es sich sonst zu predigen lohnt. Von daher lasse ich es. Es ist aber diese Wahl, wo ich doch ein bisschen über meinen Schatten gesprungen bin, vielleicht auch ein bisschen mit dieser Predigt über deinen Schatten springe, wenn es was Politik angeht, und doch dieses Thema anpacken will. Und es sind 2 Gründe. Zum einen, dass ich das Gefühl habe, gerade diese Wahl doch noch ein bisschen anders ist als wenigstens die ich in den letzten Jahrzehnten mitgekriegt habe, von dem, wie viel an dieser Wahl abhängt, wohin unser Land geht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, in den Wahlen vorher, bin ich ehrlich, da dachte ich, es ist ein Stück weit egal, was ich wähle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass am Schluss eine sehr gute, oder ob das dann gut oder nicht ist, kann man dann debattieren, aber eine Mittelposition rauskommt, dass ich dachte, okay, so viel wird sich der Kurs vom Land schon nicht ändern. Gut, CDU oder SPD geführt, das ist dann die Frage und mit welchen in der Koalition, okay. Aber dass ich dachte, ja, so wirklich viel wird sich im Land nicht ändern. Ich weiß nicht, wie du das diese Woche beobachtet hast, aber ich finde, da sind gerade ein paar Themen, die diskutiert werden, wo es doch gröbere Unterschiede zwischen den Parteien gibt, die alle eine Chance auf Regierung haben, wo das deutlich mehr auseinandergehen kann, wo unser Land durch diese Wahl doch deutlicher in die eine oder andere Richtung geprägt wird und ich deswegen verstehen kann, dass es diese Wahl Leute noch mehr als die letzten emotional bewegt, was bei dieser Wahl rauskommt. Ich aus den Hauskreisen bei mir weiß und auch aus den anderen, dass auch in der Gemeinde das immer wieder Thema gewesen ist, diskutiert wurde, mitunter auch hitzig. Und das ist der Grund, warum das auch immer wieder zu Diskussionen kommt, ist, dass wir irgendwie in 3 Gruppen fallen können, wenn es bei dieser um diese Wahl geht. Wir zum einen in die Gruppe fallen können, wo wir sagen, ich habe eine Partei und ich sag mal, zur Not sterbe ich für diese Partei. Das ist die eine oder umgekehrt. Es gibt manche, da kann ich gar nicht verstehen, wie jemand auch nur irgendwie erwägen kann, dass jemand dafür wählt. Es Leute gibt, die sich sicher sind, es gibt nur eine gute Wahl oder ein paar gute Wahlen und der Rest, da sie auch gerne in eine Konfrontation gehen, weil sie sagen, wie kann man nur andere oder die anderen dann wählen, die ein Stück weit besorgt um das Land auch bei dieser Wahl sind und deswegen das durchaus eine Emotionalität hat, wenn man dann untereinander diskutiert. Dass es dann das andere Extrem gibt, gerade in Gemeinde, die sagen, lass uns doch da nicht so viel drüber reden, weil ich sag mal, das hat die Welt da draußen, kann sich darum streiten, aber wir hier, ich sag mal ganz, ganz platt, was interessiert uns, was am Schluss da rauskommt, wir folgen doch Gott und keiner Partei und dann lass uns doch hier nicht so viel streiten, sondern uns um andere Themen Gedanken machen, die beiden Gruppen dann aber auch ordentlich aneinander treffen, die einen nicht verstehen können, wie man es so ernst nehmen kann, die anderen nicht verstehen können, wie man es nicht ernst nehmen kann. Und dann gibt's die dritte Gruppe, vielleicht fällst du da rein, die bei beiden irgendwie ein paar Argumente verstehen können und sich denken, was ist es jetzt? Was gerade als Christ, was soll ich eigentlich mit dieser Wahl tun? Wie soll ich wählen? Soll ich überhaupt wählen? Was möchte Gott an dieser Stelle, dass wir mit diesen Wahlen anfangen, gerade wenn wir als Christen ihm nachfolgen? Und da möchte ich mit dir heute kurz drüber nachdenken. Ich möchte ein paar Bibelstellen durchgehen und wir werden ein paar unterschiedliche anschauen, weil ich glaube, das ist das Schwierige. Die Bibel sagt uns nicht an einem Text alle Antworten, sondern wir müssen da ein bisschen in der Bibel unterwegs sein. Und ich hoffe, dass du an einem Sonntagmorgen dafür bereit bist. Du hast jetzt nicht so eine Wahl, weil darum wird es jetzt gehen. Aber falls du an irgendeinem Punkt denkst, das ist mir gerade zu viel, hol dir Kaffee, mach, was du brauchst, wenn du eine Runde stehen musst. Ich bin da relativ entspannt. Ich möchte aber 3 Punkte kurz mit uns angucken, die wenigstens für mich wichtig sind, bei Wahlen im Kopf zu haben und wo ich hoffe deutlich wird, mir geht es heute in keinster Weise darum, dir irgendeine Partei schmackhaft zu machen. Ich glaube nicht, dass wir als Christen nur eine einzige Wahlmöglichkeit haben und alle anderen sind schlecht. Wenn irgendwann das Gefühl aufkommen sollte, ich will gleich am Anfang sagen, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, auf jeden Fall wollte ich es nicht. Für mich ist das nicht der Grund für diese Predigt, sondern ich möchte einfach, dass wir ein Stück weit aus dieser manchmal hilflosen oder einfach verwirrten Position bei der Wahl gerade als Christen rauskommen und wissen und ein Stück weit auch mutig auf diesen 23. Februar zugehen können, wenn es um die Wahl geht und wissen, wir können in einer Art dem begegnen, wo Gott das gut heißt. Das ist das Ziel von heute Morgen. Und ich will drei Dinge durchgehen. Zum einen, warum ich denke, Gott Wahlen wichtig sind, warum wir sie tatsächlich ernst nehmen sollten. Dass die Bibel, und das fand ich spannend, das war für mir vorher auch noch nicht klar, uns schon ein paar Anhaltspunkte gibt, anhand denen wir unsere Wahl oder an denen wir unsere Wahlen ausrichten sollen, die wir mitbedenken sollen. Und am Schluss ich mit dir anschauen will, bei all den Kreuzen, die du und ich dann am 23. setzen können, ich glaube, Gott sagt, es gibt ein Kreuz, das am Schluss trotzdem immer wichtiger ist, was uns ein Stück weit über dem ganzen Chaos stehen lässt, so ernst wie es auch selber nehmen, diese Wahl. Und vor allen Dingen, was uns in Gemeinde mehr verbindet, als uns irgendwelche Kreuze auf dem Wahlbogen jemals unterscheiden könnten. Das ist mein Plan für heute, mein Fahrplan. Vorher möchte ich aber noch beten. Magst du noch einmal mit mir dazu aufstehen? Vater, du siehst diese Wahlen, die in drei Wochen anstehen, und du siehst, dass dieses Jahr doch ein spannenderes Thema ist, dass die Wahlmöglichkeiten da doch in ihren Positionen deutlicher auseinandergehen und dass auch die extremeren Positionen in bestimmten Fragestellungen auch deutlich mehr an Zustimmung auf der einen oder anderen Seite gewinnen. Und deswegen umso wichtiger für uns die Frage ist, was möchtest du da? Was wünschst du dir von uns, dass wir gerade als Christen auch in dieser Wahl, wie wir uns verhalten? Was wünschst du dir für dieses Land? Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das gut zu verstehen. Dass wir gerade auch durch das, wie wir mit dieser Wahl umgehen, dass wir gute Zeugen für dich sind, für die Liebe, die du für dieses Land und für die Menschen hast. Und dass das heute durch diese Predigt in unsere Herzen durchkommen kann. Amen. Setzt euch gern. Das Erste, warum Gott möchte, oder warum ich wenigstens glaube, die Bibel deutlich macht, warum Gott möchte, dass wir die Wahl ernst nehmen. Lest mit mir einen spannenden Text aus Römer 13, ab Vers 1. Dort steht: Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Und ich springe da ein bisschen ab Vers 4. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst dich durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil es das Gewissen fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht, und erweist dem Ehre zusteht. Okay, ich weiß, viele Fragen, die sich wahrscheinlich in diesen Versen schon anhäufen, und viele Fragen, die du deswegen auch gerne auf deine Karten schreiben kannst und zu denen wir später kommen. Ich will dein Augenmerk auf zwei Dinge legen, die für mich in diesem Text deutlich machen, warum Gott, glaube ich, von dir und mir möchte, dass wir diese Wahl in drei Wochen ernst nehmen und nicht einfach, ich sag mal, zu den Akten legen und sagen, lass die da draußen mal machen, ist für uns Christen ja egal. Zum einen macht Gott für mich bei diesen Versen deutlich, Regierung, die Wahl auch dazu, dass eine gute Regierung an der Spitze von unserem Staat steht, für ihn ist das eben nicht irgendein unchristliches Thema, nicht irgendwas, wo er sagt, am Schluss mir egal, diese Welt ist eh komplett daneben und ist mir dann egal, wer da vorne steht, sondern er macht hier deutlich, Regierung ist ihm so wichtig, dass er selbst seine Finger dort im Spiel hat. Er sagt hier, jede Regierung ist von mir eingesetzt. Wie gesagt, all die anderen Fragen, die sich daran anschließen, gerne auf die Karten, kommen wir später zu. Aber er macht hier deutlich, Regierung ist für mich kein zweitrangiges Thema. Nichts, was er auch an dieser Stelle sagt, Christen irgendwie nicht interessieren sollte, sondern er macht hier deutlich, dass eine gute Regierung an der Spitze steht, ist ihm ein Anliegen. Warum? Weil er sagt, ich möchte dadurch Ordnung, Recht und Frieden in einem Land schaffen. Er sagt hier, nennt Regierung seine Dienerin, weil er sagt, wenigstens das Ideal für ihn ist, dass eine gute Regierung an der Spitze steht und dass dadurch Recht und Frieden in einem Land herrschen. Etwas, was sich Gott für jedes Land wünscht. Und deswegen, wir springen jetzt in einen anderen Text, wo für mich klar wird, diese Anliegen von Gott möchte, dass du und ich sie teilen. Lies mit mir Jeremia 29, Vers 7. Dort sagt Gott Folgendes. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Nur kurz der Hintergrund. Gott schneidet das hier kurz an, wenn er sagt, in die ich euch weggeführt habe. Was Gott hier den Israeliten von ein paar tausend Jahren vorschreibt, ist, betet und sucht den Frieden einer Stadt, die euch platt gemacht hat, aus eurer Heimat rausgeholt hat und in ein Land gebracht hat, jetzt nach Babylon, und ihr seitdem dort lebt als ihre Untertanen. Für diese Leute betet und sucht das Beste für das Land. Obwohl sie euch so Gruseliges angetan haben, obwohl wahrscheinlich die Israeliten, wenn du sie gefragt hattest, wir kommen bald zu Daniel, einer Predigtreihe, die genau in dieser Zeit spielt, wo du merkst, die Israeliten sind alles andere als Fans von den Babyloniern. Und Gott sagt trotzdem, in dem Land, wo ihr seid, könnt ihr so nervig, so unnötig, so auch für euch einfach nicht wirklich ein Anliegen finden, wie ihr wollt. Er sagt, sucht nach dem Besten von dem Land, wo ihr seid. Warum? Zum einen, weil es das Anliegen von Gott deutlich macht, das er mit Regierung hat, nämlich einem Land Gutes zu tun. Er sagt als Christen, es wäre komplett fatal, wenn ihr jetzt einfach sagt, Wahl ist uns egal. Was wir dadurch signalisieren ist, dieses Land ist uns egal. Und was die Leute daraus schließen ist, diesen Christen und wahrscheinlich auch Gott, denen sind wir egal. Und Gott sagt, nein, Regierung ist mir wichtig. Diese Menschen sind mir wichtig, die Regierung ist mir wichtig, weil die Menschen mir wichtig sind. Deswegen geht zur Wahl, nehmt sie ernst, beteiligt euch an Debatten, macht euch da Mühe, sucht den Frieden dieses Landes, in dem gute Regierung an der Spitze steht, als Zeichen davon, dass es Gott wichtig ist. Als Zeugnis davon, dass Gott, die Menschen in diesem Land und dieses Land wichtig sind. Und er sagt nebenbei, du wohnst in diesem Land, mach dir keine Illusionen da. Egal welche Regierung an der Spitze ist, wenn es eine schlechte ist, wird es auch für dich nicht gute Folgen haben. Von daher, Gott sagt, auch für dich, geh zur Wahl. Mach da irgendwo ein Kreuz. Oder mach die Wahl ungültig, je nachdem, wie du da mit deinem Gewissen ist. Aber lass es nicht einfach an dir vorbeigehen. Sag nicht einfach, ist doch was für die da draußen. Gott sagt, es ist für ihn ein Thema. Und deswegen, es sollte auch für uns ein Thema sein. Gerade auch als Zeugnis für die Leute, die Jesus nicht kennen, damit sie merken, Christen ziehen sich nicht aus dieser Welt, sondern sie sind für diese Leute unterwegs und tun ihr Bestes, damit gute Regierung in diesem Land funktionieren kann. Das ist der eine Grund, warum Gott hier, glaube ich, der Hauptgrund, den Gott hier sieht, warum du und ich als Christen Wahl ernst nehmen sollten. Und den anderen hatte er in Römer 13 schon angeschnitten, ordnet euch der Regierung unter. Was für mich deutlich wird, Gott macht hier deutlich, wenn du diesen Brief im Briefkasten hattest, dann hat dir die Regierung etwas aufgetragen, nämlich beteilige dich an der Demokratie. Und diese Regierung, irgendwelchen Diskussionen da vorzugreifen, was Gott hier nicht sagt, ist, ordne dich der Regierung unter, in egal was. Jede Entscheidung, die die Regierung trifft, so gruselig sie auch ist, musst du mitgehen. Wir haben, ich glaube, Apostelgeschichte ist die nächste Stelle. Wir haben auch durchaus Momente in der Bibel, wo zum Beispiel in Apostelgeschichte 5 den Jüngern von Jesus aufgetragen wird, redet nicht mehr über Gott und redet nicht mehr über Jesus, und wo sie sagen, Gott muss man mehr gehorchen als Menschen. Unterordnung ist also hier das Ideal. Paulus sagt hier nicht in Römer 13, ordnet euch allem unter, macht alles, was euch gesagt wird, sondern er sagt, solange ihr nicht aktiv Gott gegen Gott und was er von euch möchte gehen müsst, mit dem, was die Regierung euch aufträgt, sondern wenn ihr einen Auftrag habt, der perfekt in das passt, was Gott eigentlich will. Er möchte, dass wir an der Regierung teilhaben, dass wir für gute Regierung uns einsetzen. Von daher, wenn wir in Artikel 20 unseres Grundgesetzes stehen haben, und ich muss es kurz suchen, habe ich es dir gegeben? Nee, ne? Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Wenn sie sagt, Demokratie funktioniert nur mit deiner Beteiligung. Gott sagt, das ist nichts, was gegen meinen Willen irgendwie gegengeht, sondern es ist genau das, was in seinem Willen ist. Von daher auch aus Unterordnung zu dem Staat, der dir solche Briefe schickt. Ich weiß, es ist nicht immer angenehm, am Sonntag dann noch wählen zu gehen oder Briefwahl zu beantragen, das Ganze mitzumachen, sich auch ein Stück da Gedanken zu machen. Aber Gott sagt, er möchte das. Zum Wohl des Landes, als Zeichen auch von uns Christen, dass wir diesem Wohl, dass es uns nicht egal ist, dass wir aus Liebe zu den Menschen das tun und auch einfach als Unterordnung unter Gott. Und weil er sagt, ordne dich dem Staat unter, sagt er, geh am 23. als Christ wählen. Was du wählst, da kommen wir dann gleich zu. Aber er sagt hier, nimm es ernster, als das jetzt eben aussieht. Er sagt hier, lass dir das, gerade als Christ, auch ein Anliegen zu sein, eine gute Entscheidung am 23. zu treffen. Okay, ich hoffe, soweit klar. Gefühlt kommen wir jetzt aber natürlich vom Regen in die Traufe, weil je ernster wir als Christen dieses Thema jetzt nehmen, desto mehr kommt jetzt die Debatte auf, was sollen wir denn wählen? Desto mehr binden wir uns jetzt diese Frage und das auch potenziell sprengende, die potenziell sprengende Frage für Gemeinde binden wir uns ans Bein. Was möchte Gott denn, welche Partei oder welchen Kandidaten wir da am 23. ein Kreuz geben? Und ich nochmal, ich möchte nicht für irgendeine Partei plädieren, aber ich möchte dir ein paar Anhaltspunkte in der Bibel zeigen, die für mich wenigstens wichtig sind, dort eine gute Entscheidung zu treffen, die ich wenigstens als so gewisse Zaunpfeiler sehe, wo es in der Mitte, in diesem umzäunten Gebiet noch einiges an Freiheit gibt, aber wo ich denke, Gott deutlich macht, dass es gewisse Zaunpfeiler gibt, außerhalb von denen wir nicht als Christen wählen sollten. Lies mit mir, oder zum einen ist das, oder andersrum, das Ideal bei dieser Wahl für Gott wäre natürlich, wie er in Römer 13 gesagt hätte, dass wir einen Kandidaten hätten, der das sein Amt so versteht, wie Gott es hier nennt, nämlich Dienerin Gottes zu sein. Das wäre das Ideal, dass wir irgendeinen hätten, der sagt, hey, ich mache das hier alles für Gott und es geht mir überhaupt nicht um mich, die politischen Spielchen sind mir auch völlig egal, ich mache das nur für Gott und aus Liebe zu den Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht sehe ich das auch ganz falsch. Aber ich glaube, diese Wahl gibt es bei dieser Bundestagswahl nicht. Diesen Kandidaten habe ich wenigstens noch nicht gefunden. Alle, die da irgendwie halbwegs realistisch in Frage kommen, machen es, glaube ich, nicht aus diesem Verständnis. Wie vorhin gesagt, es gibt manche christliche Parteien, wo ich dann aber auch nicht unbedingt sehen kann, dass es nur dieses ist. Von daher gibt es für mich jetzt keinen Kandidaten, der das Ideal von Gott abbildet. Wo weswegen du und ich sagen müssen, wenn wir Christen sind, dann müssen wir den zu 100% wählen. Es gibt keine andere Wahl. Sondern wir arbeiten hier bei dieser Wahl in einem gewissen Graubereich. In einem gewissen Abwägen, wo wir jetzt drei Punkte möchte ich dir geben, wo wir abwägen müssen, wer hat am meisten davon. Wo es aber niemanden geben wird, wo irgendjemand mit Recht von sagen kann, das ist die christliche Wahl und dem müssen allen folgen. Das nur als kurzer Vorspann. Aber ich glaube, dass Gott uns zum einen sagt, bei dem, was wir wählen, sollten wir, und jetzt kommt 1. Timotheus zum Tragen, sollten wir auf Folgendes zum einen achten. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierung und alle, die in hohen Stellungen, die hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Ich finde das gerade hier am Ende spannend, wo er sagt, wählt eine Regierung, betet für eine Regierung, in der ihr ungestört euren Glauben leben könnt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich am Anfang ertappt, dass ich dachte, irgendwie ein bisschen, gerade als Christ, fühlt sich an wie ein bisschen egoistischer Grund, das jetzt irgendwie danach zu wählen, was mir am meisten hilft, was irgendwie für mich die meiste Freiheit bedeutet. Aber ich finde es spannend, was eigentlich hier die Begründung ist, die Gott gibt, dass das uns wichtig ist bei dem, den wir am Schluss unserer Kreuz geben. Dass er sagt, es geht gar nicht so viel darum, es ist ein netter Nebeneffekt, dass wir Frieden haben, nicht unwichtig. Aber er sagt, ihm ist wichtig, dass es eine Regierung gibt, die Christen Freiheit geben, ihren Glauben so frei wie möglich auszuleben, damit andere daran sehen können, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich finde, das war ein spannender Punkt. Wenigstens ich habe mir bei Wahlen da noch nicht so viel Gedanken gemacht. Aber was Gott sagt, schau darauf, wie viel Freiheit hast du als Christ bei einem bestimmten Kandidaten und wähle den, wo du am meisten Freiheit hast, deinen Glauben so frei wie möglich auszuüben, damit so viele Menschen in deinem Umkreis wie möglich durch dein Leben sehen, wie gut es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Damit das so frei und so groß und so deutlich wie möglich in deinem Leben deutlich werden kann. Von daher fand ich sie spannend, diese Ansage von betet um eine Regierung. Lasst euch das ein Wert sein, dass jemand diesem christlichen Glauben Raum in dieser Gesellschaft einräumt. Nicht, weil ihr dann so gut dabei abschneidet, sondern vor allem, damit andere an euch, damit ihr die Möglichkeit habt, anderen deutlich zu zeigen, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und dass dasselbe auch für sie möglich ist. Das ist das eine, was Gott sagt. Denk über diesen Punkt nach, wenn du am 23. wählen gehst. Und der andere, wir finden zwei davon in Sprüche, Vers 2 in Kapitel 29, das dort steht, wenn die Zahl der Rechtschaffenen immer größer wird, freut sich das Volk, wenn aber ein Gottloser herrscht, dann seufzen die Leute. Für mich macht Gott hier klar, wenn du am 23. überlegst, wen du wählen sollst, guck auf den Charakter des Kandidaten. Für mich ist das ein Punkt, ich werde immer mal wieder gefragt, meine Frau kommt aus den USA und gerade mit der Wahl, die da jetzt passiert ist, kommt immer wieder die Frage, und findest du es gut, dass Trump gewählt wird? Hättest du auch Trump gewählt? Ich sag mal, meine Frau kommt aus Texas, von daher ist klar, was du in einem so republikanischen und waffenliebenden Staat eigentlich wählst, also nicht meine Frau, sondern die alle anderen drumherum, nur dass das klar ist. Für mich war dieser Punkt immer für mich das Problem, wenn es um Trump ging. Ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass er manche Sachen vielleicht nicht auch gut anpacken wird. Ich sag mal gerade die Grenze zu Mexiko, der Bruder meiner Frau ist dort viel wegen geschäftlichen Sachen unterwegs. Er sagt immer wieder, das ist wirklich schwierig dort unten, da braucht es jemanden, der da auch ein Stück weit für Sicherheit sorgt. Er muss mit einer Waffe in der Mittelkonsole seines Autos fahren, weil er sagt, du weißt nie, was dort passiert. Von daher, ich will gar nicht sagen, dass von dem, was er anpackt, wie er es anpackt, ist dann manchmal fragwürdig, aber dass er vielleicht auch ein paar gute Punkte hätte. Für mich, das, was disqualifiziert an dieser Stelle, ist der Charakter, der immer wieder deutlich wird. Also ich muss von dem ausgehen, was ich sehen kann. Ich habe ihn noch nie getroffen, aber wenigstens, was er in der Öffentlichkeit macht, wie er mit Frauen umgeht, wie er ein verurteilter Kerl ist in nicht nur einem Punkt, wie er an manchen Stellen auch, ich sag mal, egoistisch einfach vorgeht, wie seine Methoden manchmal sind, einfach Leute zu überrumpeln oder unter Druck zu setzen, mag für das Business ganz toll wirken, aber wo für mich die Frage ist, wie ist dieser Charakter? Und wo Gott hier sagt, wenn ein Rechtschaffender immer mehr werden und an der Spitze steht, dann werden sich Leute freuen. Aber wenn ein Gottloser herrscht, dann seufzen die Leute, wo er sagt, schau dir gut den Kandidaten an. Lass dich nicht nur blenden von dem, was er vielleicht an ein, zwei Punkten denkt, sondern schau auch die Person selber an, weil was passieren wird. Wir haben das vor einem Jahrzehnt gemerkt bei der Flüchtlingskrise. Plötzlich kommen Dinge auf in dieser Legislaturperiode, die du noch überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Und dann ist die Frage, was für einen Charakter hat dieser Mensch, der da vorne steht? Weil aus diesem Charakter werden Entscheidungen gefällt werden, die du jetzt noch gar nicht absehen kannst. Von daher macht es für mich Sinn, wenn Gott hier sagt, schau auf den Charakter und lass das ein Faktor sein. Nur weil dir jemand das Blaue vom Himmel verspricht, wenn er mit seinem Charakter da komplett gegengeht, wenn er dir Liebe und Freiheit verspricht, aber wenn du merkst, nichts davon ist in seinem Privatleben, hat irgendwie einen Punkt, er sagt, sei vorsichtig. Und nimm das mit in deine Überlegung für eine gute Wahl rein. Also, Freiheit für den Glauben, Charakter des Kandidaten und jetzt noch das Letzte. Ein paar Verse später lesen wir, ein König sorgt durch eine Rechtsordnung für den Erhalt des Landes. Wenn einer jedoch immer mehr Steuern erhebt, richtet er es zugrunde. Bitte, bitte schreibt mir keine Fragen über Steuerpolitik auf die Zettel. Ich weiß es auch nicht. Ich bin kein Wirtschaftsexperte. Bitte, ihr könnt mich über vieles fragen und ihr könnt nachher selber vieles diskutieren. Ich habe keine Antwort, was die richtige Art und Weise ist, gerade mit der Steuerpolitik in Deutschland umzugehen. Was für mich hier aber auch deutlich wird, ist, so nett der Charakter einer Person ist, er muss trotzdem kompetent sein. Es gibt bestimmt viele nette Leute, die wir als Kanzler oder Kanzlerin wählen könnten. Das Problem ist, er muss oder sie muss auch ein Land führen können. Und manchmal ideologische Sachen oder irgendwelche schnellen Entscheidungen führen nicht immer zu einem guten Ziel am Schluss, auch wenn sie sich vorher gut anhören. Deswegen sagt hier die Bibel für mich, guck dir die Programme der Parteien gut an. Lass dich nicht nur durch Social Media davon irgendwie informieren, was eine Partei denkt oder was andere über die Partei sagen. Auf der anderen Seite lass auch nicht nur die Medien dir da was vorschreiben, oder andere Leute in deinem Freundeskreis, sondern schau selbst in die Programme der Parteien. Schau, was sie vorhaben. Und ja, nicht jeder kann alles übersehen, nicht jeder ist Experte. Vielleicht sagst du auch, diese Programme kann ich überhaupt nicht groß erfassen. Für mich ist das so, vielleicht ist es nur der Wahl-O-Mat, der jetzt in ein paar Tagen online geht. Aber Gott sagt hier, schau, ob das Gesamtpaket des Kandidaten, ob das wirklich passt. Mag ein netter Kerl sein, aber es gibt auch manche Parteien, die sind vielleicht christlich, aber wo ich weiß, ich kann sie nicht zum Kanzler wählen, weil diese Person keine Ahnung haben wird, was sie mit diesem gesamten Land am Schluss anstellen sollen. Diejenige Person braucht auch die Fähigkeit dazu, am Schluss ein Land auf dieser Größenordnung führen zu können. Und von daher, das sind für mich, vielleicht findest du noch mehr, aber das sind die drei Argumente, die drei Dinge, die die Bibel für mich uns hier mitgibt, wenn es zur Wahl geht. Sie sagt, schau, dass es Freiheit für den Glauben gibt. Schau, dass der Charakter desjenigen in die Richtung geht, die Gott gut findet. In Galater 5 lesen wir das zum Beispiel so, dass, und ich muss heute echt bei meinen Karten gucken, aber du hast in Galater 5, du kannst dann nachher selber nachlesen, du hast Sachen wie Liebe, Freundlichkeit, Besonnenheit. Solche Dinge müssen bei einem Kandidaten oder sollten bei uns einem Kandidaten für uns ein Wert sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist rar gesät gerade in unserer politischen Landschaft leider. Wenn ich da manche Diskussionen sehe, dass ich mir denke, oh, für mich sagt das nicht so viel Gutes über einen Charakter aus. Aber manchmal auch die leisen Leute, die vielleicht nicht so eine breite Brust haben und nicht da große und harte Worte gegen die andere Seite, vielleicht ist es manchmal der bessere Kandidat. Weil was sagt das über den Charakter einer Person aus, wenn sie in einer Diskussion auch einfach mal ruhig bleiben kann? Nicht da die großen Fanfaren auspackt, dass wir auch merken, nicht der, der am lautesten schreit, muss unbedingt unsere Stimme kriegen. Also guck auf den Charakter und am Schluss schau auf das Programm der Partei und überleg, ist das etwas, wo, wenn ich es Gott hinhalten würde, wo er sagen würde, wahrscheinlich die beste, nicht die perfekte, aber wenigstens die beste Wahl, die du und ich gerade für dieses Land haben. Und bei all dem, wo wenigstens für mich das immer noch eine unsichere Partie ist, du merkst, ich bin kein Experte in Politik oder Wirtschaft, wo ich denke, oh Mann, so vieles, was ich da nicht überblicken kann. Ich mag es, dass am Schluss Gott uns bei dieser Wahl nicht alleine lässt, sondern in Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Wenn dich das an dieser Stelle wie mich ein bisschen überfordert mit der Wahl, wenn du sagst, selbst mit diesen drei Kriterien immer noch so viel, wo ich so oder so argumentieren könnte, wo ich nicht genau jetzt weiß, mir nicht die Partei oder der Kandidat in den Kopf kommt, wo ich denke, ah, ich sag mal, wie darf man Arsch auf Eimer hier vorne sagen? Ich mach's jetzt einfach mal, meine Frau wird mir nachher sagen, ob das okay war, aber wo es wie der, nicht wie der Nagel auf den Kopf, wir bleiben bei Arsch auf Eimer, wo es nicht wie so perfekt passt, Gott sagt, bitte mich um Weisheit. Gott will dich und mich bei dieser Wahl nicht alleine lassen, sondern er sagt, bitte mich um Weisheit und dann triff mutig eine Entscheidung, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber bei dieser Sache weiß, Gott ist da mit dir und steckt bei dieser ganzen Komplexität, auch bei dem, wo wir noch nicht alles überblicken können, was in 4 Jahren jetzt passieren wird, steckt nicht vor Frust oder Überforderung einfach den Kopf in den Sand und sagt, ach, lass mich doch damit in Ruhe. Sei Gott treu, indem du zur Wahl gehst und sei mutig mit deinem Kreuz. Mach dir Mühe, aber sei mutig, am Schluss ein Kreuz auch zu setzen, wenn du Gott vorher gebeten hast, weil du weißt, Gott wird das schon machen. Gott wird mir dort Weisheit geben und wird mich auch bei dieser Wahl lenken, wenn ich ihn darum bitte. Das ist für mich ein Punkt, weswegen ich dann gerne zur Wahl am 23. gehe, auch wenn mich das gefühlt überfordert, diese Frage. Und am Schluss, und ich hoffe, das ist fast mein wichtigster Punkt, wo es, ich hoffe, was durchkommt bei dieser Predigt, dass am Schluss ich dir aber mitgeben will, bei all dem, was das an Trubel gerade auslöst, gerade in dieser Woche, dachte ich, wie verrückt diese Landschaft ist, oder? Manche Parteien werden sich selbst nicht eins darüber, wie sie denken sollen. Leute links und rechts beschuldigen sich. Und das kann auch unter Christen passieren. Und deswegen am Schluss ist mir wichtig, dich und mich bei all dem, was die Wahl uns auch beschäftigen soll, zurückzubringen zu dem Kreuz, was uns aber vor allem anderen beschäftigen sollte. Lies mit mir die Verse aus Titus 3, 1 bis 2. Erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Sie sollen über niemanden schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Nur kurz, dass wir verstehen, in was für einer Zeit Paulus diese Verse schreiben kann. Damals war Kaiser Nero an der Macht im Römischen Reich. Und ich weiß nicht, wie viel du über Geschichte und römische Geschichte weißt. Kaiser Nero lässt Trump aussehen wie Merkel. Ja? Der Typ Trump dagegen ist so zahm wie, wie ein Kaninchen. Ich weiß jetzt nicht, was man gut für zahm vergleicht. Aber Nero war jemand, der hat die Christen bis aufs Blut verfolgt, hat sie im Kolosseum den Tieren vorwerfen lassen, hat sie an Pfähle gebunden, lebendig neben an Straßen aufstellen lassen und sie bei lebendigem Leibe verbrannt und als Lampen für seine Wege benutzt. Gruselig, wie dieser Herrscher war. Ich sag mal, so schlimm, wie es du es dir eigentlich nur vorstellen kannst. Und Paulus kann hier schreiben, nehmt das beruhigt ein Stück weit hin, werdet, ich sag mal, zu diesen Leuten, selbst diesen Beamten, die eigentlich die Christen verfolgen, er sagt, tut Gutes, bleibt besonnen, bleibt freundlich diesen Leuten gegenüber, sucht nicht irgendwie Streit, zieht sie unter euch, nicht irgendwie durch den Dreck oder macht irgendwas, sondern bleibt liebevoll an dieser Stelle, obwohl es eigentlich so gruselig steht. Und ich frage mich wenigstens, wie soll das denn funktionieren? Und die Antwort lesen wir, glaube ich, ab Vers 3, wenn es weiter so heißt. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht gewesen wäre, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Für mich macht Paulus hier deutlich, der Grund, warum er gerade bei Politik, gerade auch bei schlechter Regierung, warum er sagen kann, egal wie am 23. diese Wahl ausfällt, ob du glücklich bist oder ob du denkst, hier geht das Land jetzt völlig den Bach runter, warum er hier ein Stück über dem Ganzen stehen kann, warum er nicht völlig sich in Krise stürzen muss oder auf der anderen Seite auch die anderen anfeinden muss, die an dieser Stelle politisch anders denken als er. Der Grund ist, dass er merkt, es lohnt sich als Christ nie, bis aufs Blut für eine Partei zu kämpfen. Es bringt als Christ nie zu sagen, ich bin CDUler, ich bin SPDler, ich bin ein, der Linke wählt, ich bin einer, der AfD wählt. Er sagt, pass mal auf, wir alle sind unperfekte Menschen. Egal, ob wie gut du denkst, eine Partei ist, egal wie schlecht du und ich denken, eine Partei ist, am Schluss haben sie alle eins gemeinsam, uns fehlt ein Stück Einsicht und an manchen Stellen auch Weisheit. Egal, wen du da auf die Regierung wählst, er wird Fehler machen, sie wird Fehler machen. Und jetzt als Christ anzufangen, zu sagen, ich bin und sich so sehr an diese Partei zu hängen. Er sagt, es lohnt sich nicht. Auch an dieser Stelle jetzt unangenehm anderen gegenüber zu werden. Er sagt, das Schlimmste, was du und ich als Christen machen können, hier jetzt in diese Gruppenbildung, diese Anfeindung reinzukommen. Warum? Weil nicht das Kreuz, was wir am 23. setzen, die Hoffnung für uns, für andere und für dieses Land ist. Sondern weil die einzige Hoffnung, er hier deutlich macht, das Kreuz ist, was an dem Jesus gestorben ist vor 2000 Jahren. Die einzige Hoffnung für uns ist, dass Jesus Gott selbst sein Leben gegeben hat, um dir und mir zu vergeben, um uns zu retten aus dem, wo wir tatsächlich in dieser Welt immer wieder Fehler machen würden. Und dass er gesagt hat, ich möchte dir vergeben, möchte mit meinem Geist in dein Leben kommen, anfangen, dich zu verändern, dir Weisheit zu geben, dich gut zu leiten, wo du vorher anders unterwegs warst. Und Paulus hier sagt, wie könnte dann gerade bei Politik unsere Hoffnung sein, andere kleiner zu machen, anderen unsere politische Sicht einzuimpfen, wenn das doch am Schluss eh nicht die Hoffnung ist? Und wie viel sinnvoller wäre es jetzt bei allen Unterschiedlichkeiten, liebevoll zu bleiben zu anderen, gnädig, verständnisvoll, selbst wenn wir es eigentlich nicht verstehen, aber an dieser Stelle weiter das Herz für den Menschen hinter der politischen Meinung zu haben, weil er sagt, das, was wir uns doch wünschen, ist Rettung durch Jesus und nicht Rettung durch richtige politische Wahl für diesen Menschen. Wenn du und ich anfangen, uns in Gemeinde zu zerstreiten über Politik, wenn du und ich anfangen, uns mit anderen anzulegen, alles, was wir machen werden, sind Beziehungen zerstören, die doch eigentlich das Mittel wären, um ihnen die eigentliche Hoffnung zu zeigen. um verbunden zu sein in dem, der eigentlich es verdient, für den wir mit, ich sag mal, zur Not auch den Messern zwischen den Zähnen kämpfen und all unser Leben geben, nämlich Jesus. Und von daher, ich hoffe an dieser Stelle, ja, nimm diese Wahl ernst. Mach dir Gedanken, rede mit anderen darüber, tauscht euch aus. Ich glaube, das ist etwas, was wir schmerzlich verpassen in dieser ganzen Streiterei, dass wir wirklich gute Argumente auch austauschen. Aber am Schluss, steh über dem Ganzen. Lass dich davon nicht in irgendeinen falschen Streit oder in irgendeine Abgrenzung oder Hass gegen andere Leute ziehen, in Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Sondern halt dir vor Augen, das wahre Kreuz, auf das es ankommt, ist Jesus. Das ist die Hoffnung, für die wir unterwegs sind. Und das ist dieses Kreuz ist auch das, was zur Not eine falsche Wahl in unserem Land überstehen wird und auch das getragen wird. Und indem unsere Aufgabe ist, Gutes zu tun, indem wir eine für uns aus unserer Sicht gute Wahl treffen, aber Gutes tun auch, indem wir andere weiter lieben, andere weiter annehmen und vor allen Dingen ihnen von dem Kreuz erzählen, was ihre wirkliche Hoffnung ist. Nämlich dieser Jesus, der die Regierung in der Hand hat, aber noch mehr dein und mein Leben hier auf der Erde und darüber hinaus. Soweit.